Hallo, mein Name ist Eleni Krautz. Ich bin holistische Trauerbegleiterin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Mentorin für Coaches. In dieser Folge gibt es etwas Außergewöhnliches, und zwar habe ich einen Workshop geleitet zum Thema Umgang mit trauernden Klienten, und die Inhalte habe ich dir als Podcast-Folge zusammengestellt. Dich erwartet in diesem Podcast, wie du trauernde Klienten erkennst, warum das so wichtig ist für dein Coaching-Business und wie du dich angemessen verhalten kannst. Also, let's go! Herzlich willkommen nochmal. Heute geht es um das Thema Umgang mit trauernden Klienten. Und ich weiß von allen von euch, dass ihr auf jeden Fall mit Menschen zusammenarbeitet. Nicht unbedingt psychisch kranke Menschen, sondern gesunde Menschen, dass ihr sowohl im Coaching seid. Freut mich, dass ein Interesse an diesem Thema ist, weil das ist mein Thema, wofür ich jetzt schon wirklich 3 Jahre sichtbar bin und wie ich das heute auch im Live gesagt habe, dass einfach so meine Message nach draußen ist, dass das mehr in die Welt muss und dass es einfach einen Raum bekommt. Und ich freue mich, dass da auch Interesse von eurer Seite ist. Worum es heute gehen wird, das ein bisschen in 3 Teile aufgeteilt. Also erstmal zu schauen, wie erkenne ich überhaupt trauernde Klienten und warum ist das für mich als Coach oder Berater überhaupt wichtig, das zu erkennen. Was kann passieren, wenn wir das gar nicht erkennen? Und der 3. Teil ist, wie verhalte ich mich angemessen? Wie erkenne ich trauernde Klienten? Ich habe das mal in verschiedene Bereiche untergliedert, in 4 Bereiche. Und das erste sind mal die affektiven Reaktionen, also alles, was mit Emotionen zu tun hat, Gefühlen. Und ich glaube, das, was am meisten mit einer Trauerreaktion verbunden ist, ist, ja, eine Niedergeschlagenheit, eine Verzweiflung, eine extreme Traurigkeit, vielleicht schon in Richtung depressive Verstimmung. Angstgefühle sind bestimmt auch bekannt, oder dass ich mir ganz viel Sorgen mache, wie es vielleicht auch weitergehen soll. Manchmal gibt es auch Schuldgefühle, gerade im Bereich des Suizids. Stellen sich da die Angehörigen die Frage, warum konnte ich da nicht helfen oder ja, hätte ich noch was machen können. Aber auch im pflegerischen Umfeld ist es halt so, dass man oft auch Schuld empfindet. Habe ich denn genug getan? Hätte ich denn nicht öfters da sein können für denjenigen, den Sterbenden? Und es geht dann weiter. Es geht in Richtung Selbstvorwürfe oder auch Selbstbeschuldigung, also da kann so ein richtiger Abwärtstrend sich entwickeln. Mit der Niedergeschlagenheit und mit der Traurigkeit ist ein Verlust der Freude, geht da so ein bisschen einher. An Lust, an Vergnügen, also man ist einfach gedämpft und in keiner guten Verfassung. Einsamkeit ist ein großes Thema, dass die Menschen sich alleine fühlen, dass sie auch, auch gar nicht mehr so den Anschluss finden und eine große Sehnsucht haben nach dem Verstorbenen. Oder ich sage ja auch immer, dass Trauer nicht immer nur was mit Tod zu tun hat, sondern auch mit einer Trennung oder einer körperlichen Einschränkung. Also es muss nicht immer hierbei um Tod gehen, trotzdem gibt es dieselben Phänomene, wenn uns eine wichtige Sache fehlt oder ein wichtiger Mensch. Schock, Taubheit und Leere werden auch noch zu den Emotionen gezählt. Schock ist ja meistens, wenn gerade das Ereignis passiert ist und Taubheit und Leere kann dann immer wieder auftreten oder ist dann einfach so auch so eine Erscheinung von Trauer. Also das waren die Emotionen. Kommen wir an eine kognitive Reaktion, also alles, was sich im Gehirn abspielt, mit dem Denken zu tun hat, sind bedrohliche, immer wiederkehrende Gedanken. Auch wirklich so ein Kreisel und immer wieder dieselben, also ne, dass man sich vielleicht immer wieder den Toten an sich vorstellt oder dass man immer wieder in die Situation geht, wie das dann zu Ende ging oder ganz viele Ereignisse einfach immer wieder sich die Gedanken einfach darum kreisen. Grübeln, so nach dem Motto, ja, was wäre gewesen, wenn ich da oder anders reagiert hätte. Speziell, also verschiedene Szenarien werden da durchgespielt. Auch ein Gefühl der Abwesenheit der verstorbenen Person, was sich jetzt eher in den Gedanken widerspiegelt. Ne? Also auch früher haben wir doch hier immer zusammen auf der Couch gesessen und jetzt ist er nicht mehr da und früher hat er das gemacht und so ist er reingekommen. Das spielt sich auch ziemlich viel im Kopf ab. Verdrängung, Verleugnung, ja, ein probates Mittel des Körpers, nicht mehr daran zu denken, an die ganzen Konsequenzen, die es hat. Ja, versucht der Körper erstmal ja, das schreckliche Ereignis zu verdrängen, was natürlich in gewisser Weise auch erstmal eine Schutzfunktion ist. Also das ist anfangs gar nicht so schlimm, dass wir gewisse Dinge verdrängen oder verleugnen, weil würden wir uns mit all dem befassen, was da auf uns zukommt, wären wir auch einfach überflutet. Vermindertes Selbstbewusstsein zeigt sich auch in Aussagen oder in Gedanken, ne? Ja, jetzt ohne meinen Partner bin ich vielleicht nichts mehr wert oder jetzt geht es mir viel schlechter. Also meistens ist das ja mit dem Gedanken, also der Gedanke löst dann ein Gefühl aus und genau, vieles passiert im Kopf einfach. Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, ne, das kann man natürlich alles jetzt auf Gedanken übertragen. Auch ein Gefühl der Unwirklichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr so nachts aufwacht und dachte, das war das jetzt nur ein Traum oder stimmt das wirklich? Das wäre jetzt so ein Phänomen, was mir dazu einfällt. Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten, ja, das ist relativ häufig, dass man sich nicht sortieren kann, ja, dass man abgelenkt ist. Verhaltensbezogene Reaktionen kann ganz viel sein. Also das ist echt wirklich nur exemplarisch. Oftmals ist so eine Angespanntheit oder so eine Gereiztheit zu sehen, eine Aggressivität. Klar, es kann auch ausbrechen sozusagen. Dann der Gegenpole, also eine Ruhelosigkeit, aber auch oder eine Überaktivität auf der einen Seite, also viel Energie und ich muss das irgendwie loswerden und gleichzeitig eine absolute Müdigkeit und in sich zurückziehen und ja, am liebsten gar keinen sehen wollen. Also da ist eigentlich am Verhalten oder an den verhaltensbezogenen Reaktionen alles dabei. Ja, und Weinen ist natürlich das Klassische, was uns allen ja, als erstes bei der Trauer einfällt. Ja, was passiert im Körper? Da kann auch ziemlich viel passieren. Also man kann das auch gar nicht so, als ich das zusammengestellt habe, habe ich gedacht, na okay, es kann natürlich Appetitlosigkeit sein, aber es kann auch genau das, den Gegenpol sein. Also dass ich sehr, sehr viel esse, um ja das schlechte Gefühl loszuwerden und mich irgendwie zu füllen oder mit zu belohnen. Also es gibt immer so beide Pole. Gut, Schlafstörung ist ziemlich eindeutig, also dass man wahrscheinlich nicht so gut danach schläft oder nicht ruhig und selig schläft, das ist wahrscheinlich uns allen klar. Erschöpfung und Energielosigkeit, genau. Was ich interessant fand, körperliche Beschwerden ohne hinreichende Ursache, okay, das ist klar, also das nennen wir Psychosomatik. Dass die Menschen mit körperlichen Symptomen kommen, wo sie jetzt nicht genau wissen, wo das herkommt und wo das auch kein Arzt sozusagen die Ursache finden kann. Das ist ziemlich häufig. Was ich eher interessant war, waren diese Beschwerden, die ähnlich der verstorbenen Person sind. Und das habe ich ehrlich gesagt in meiner Praxis jetzt noch nicht so gefunden. Also das war mir jetzt ein bisschen neu, obwohl ich für mich hört sich das schlüssig an, ja. Also wenn ich sehr verbunden war mit der Person und die Person stirbt und er hatte, einen Tennisarm oder so, dass ich dann dem so ein bisschen, um ihm nahe zu sein, das nachahme. Also das kann ich mir schon vorstellen. Nur in meiner Praxis habe ich das jetzt noch nicht so gesehen. Und dass das Immunsystem anfälliger ist, für Krankheiten, erschließt sich auch. Was hier vielleicht noch fehlt, ist, dass sogar bei mir war es so, dass meine Periode ausgeblieben ist, also dass ja auch der ganze Hormonhaushalt durcheinander geworfen wird. Wäre jetzt hier noch zu ergänzen. Warum das überhaupt wichtig ist, dass wir vielleicht eine Trauerreaktion erkennen, dass wir spüren, was mit dem anderen los ist, dass wir die Trauer nicht gänzlich ausklammern, weil was das für Folgen hat, da gehe ich jetzt drauf ein. Es gibt natürlich keine genauen Zahlen darüber, was passiert, wenn man die Trauer nicht bearbeitet. Aber ich habe Zahlen im Internet gefunden, dass 7-20% halt dann nicht so leicht rauskommen, wenn sie das verdrängen oder sich nicht anvertrauen und dass sie dann ständig in ihrem Gedankenkreisel sind und sich immer mehr damit beschäftigen und da gar nicht alleine rauskommen, dass die wirklich ein Problem haben, sich gar nicht mehr dem Leben zuzuwenden, dass das alles viel, viel hoffnungsloser wird, sehr dunkel am Ende des Tunnels und dass sich daraus natürlich, kann daraus eine psychische Störung sich entwickeln, also Depressionen, da waren jetzt 50% angegeben, das finde ich schon ziemlich viel. Also von den 7-20% können 50% eine Depression entwickeln, Angstzustände, posttraumatische Belastungsstörungen. Und das sind dann definitiv Dinge, wo es dann zum Therapeuten gehen muss, was wir auch im Coaching nicht mehr leisten können. Und da tritt natürlich auch wieder der Suizid auf oder die Suizidgedanken. Dass wenn ich an einer schweren Depression leide, auch das ein Thema ist. Trotzdem kann man da als Coach oder als jetzt nicht als ärztlicher Psychotherapeut, kann man da erstmal eine erste Hilfestellung geben. Wir haben ja, also ich bin ja Heilpraktikerin für Psychotherapie und wir orientieren uns nach dem ICD-10 bisher noch und Trauer an sich ist gar keine Krankheit oder als Krankheit verbucht, sondern eine ganz natürliche Reaktion des Körpers auf einen Verlust. Und in dem ICD-10 ist aber beschrieben, dass es pathologisch werden kann, wenn halt diese Symptome über ein Jahr bestehen. Und dann kennt man ja dieses schöne Trauerjahr, ne? Ja, und nach einem Jahr, ne? Dann hast du jetzt aber genug getrauert. Das passt so ein bisschen zusammen, da kann man sich dran orientieren. Also wenn ihr jemand im Freundesbekanntenkreis habt, wo ihr merkt, dass nach einigen Monaten bis zu über einem Jahr überhaupt gar keine Besserung eintritt, eher noch eine Verschlimmerung, wäre das schön, das einfach anzusprechen und Hilfestellung zu geben. Wichtig, also ich bin sowieso nicht jemand, der sich an Daten oder an Büchern oder an Vorgaben so jetzt festhängt und es kommt natürlich auch ein bisschen auf die, es gibt so bestimmte Kriterien, wann man länger und schwerer trauern darf, also es gibt so bestimmte Voraussetzungen, wann man dann von der Gesellschaft länger trauern darf oder wo das irgendwie angemessener scheint. Und trotzdem ist ja jeder so individuell. Also es kommt natürlich auf die Beziehung an. Es kommt darauf, ist es plötzlich passiert oder war es ein ganz langer Prozess oder konnte ich mich verabschieden? Also es gibt einfach Faktoren, die einen Verlust schlimmer oder leichter machen. Und ich bin überhaupt nicht nach Lehrbuch und in meiner Praxis sowieso nicht. Ich schaue mir die Menschen an und es kommt auch darauf an, was haben die für ein Netzwerk, was haben die überhaupt für Ressourcen, sind die jetzt ganz allein oder weiß ich nicht, steht da die ganze Familie hinter? Das ist sicherlich auch noch zu bewerten. Von daher hänge ich mich auch nicht an dem Jahr auf. Aber ja, im Lehrbuch steht es natürlich so. Ne? Aber es ist einfach wichtig, mitzunehmen, dass wenn man sich quasi nicht drum kümmert oder wenn man sich nicht anvertraut, der Coachie, dass dann daraus auch eine psychische Erkrankung folgen kann. Ne? Also ich glaube, das ist schon einleuchtend. Zukünftige Verluste. Meiner Erfahrung nach, oder das sage ich auch ganz oft, ich bin ja relativ frei mit meiner Geschichte oder relativ offen, was mir damals passiert ist, und ich für mich habe das so ganz tief in mir verankert, dass wenn ich das damals nicht mit dem Verlust meines Vaters bewältigt oder aufgearbeitet oder wenn ich mich dem zugewandt hätte, ich jetzt andere Verluste, die ich jetzt bis dahin erlebt habe, einfach weniger gut bewältigt hätte. Das ist jetzt keine empirische Studie, sondern so ein Selbstversuch. Aber davon bin ich absolut überzeugt, dass wenn man das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert ist und dann sagt, ja, weiß ich nicht, meine Oma war ja schon alt, das muss ja alles so sein, und wir gehen zur Beerdigung und dann vergessen wir das alles mal, wenn wir das so wegschieben, dass sich das irgendwann den Weg wieder bahnt in unserem Leben oder dass wir vor neue Verluste, also zwangsläufig werden wir alle vor Verluste, mit Verlusten konfrontiert. Wir können uns dem ja gar nicht entziehen und spätestens an unserem eigenen Lebensende verlieren wir unser Leben und irgendwann müssen wir uns sowieso mit dem Thema zwangsläufig beschäftigen. Also das ist einfach meine Überzeugung, dass es gut ist, hilfreich ist, sich damit zu befassen, auch tiefgehend. Ich habe in meiner Ausbildung als Trauerbegleiterin auch mein Testament geschrieben, was für andere vielleicht komisch ist, wenn man mit Anfang 20 schon sein Testament schreibt und seine Dinge verschenkt oder ne, einen neuen Besitzer dafür sucht, für den Fall der Fälle. War es trotzdem eine sehr hilfreiche Zeit für mich und kann ich jedem nur empfehlen. Und ich weiß auch, dass man nicht morgens aufsteht und sagt, ach, heute plane ich meine Trauerfeier. Ja, es ist mir schon klar, dass das nicht so aus dem Nichts kommt. Meistens gibt es dafür ja irgendwie einen äußeren Anlass. Ja, das sehe ich viel, dass auch durch die Gesellschaft das natürlich nicht erwünscht ist, dass wir irgendwie ausrasten oder rumtoben oder weinen oder in irgendeiner Form extrem emotional werden. Das ist bei uns nicht gerne gesehen. Und dieses permanente Deckeln und Runterdrücken die Menschen so viel Kraft kostet. Und das werdet ihr bestimmt auch schon mal in eurem Bekanntenkreis oder in euren Coachings gesehen haben, dass diese Anpassung an, ach ja, alles ist, nee, alles gut, ich komme schon zurecht, dass das so kraftaufwendig für denjenigen ist. Und diese Leere, die man oft spürt, oder diese Hilflosigkeit oder dieses Rastlose, dass das oft mit irgendwelchen Ersatzhandlungen befriedigt wird. Sei es vielleicht Essen oder Thema Süchte, kam jetzt eben da gar nicht vor, aber ich glaube, das ist auch ein großes Thema, ja, dass ich das auch alles nicht mehr spüren will, weder die heftigen Emotionen noch die Leere, dann trinke ich mir halt mal 1, 2, 3 Wein abends oder einen Schnaps noch obendrauf. Oder ich gehe total exzessiv shoppen, oder zum Sport. Ne? Es gibt natürlich auch so gesellschaftlich erwünschtes Verhalten oder ich arbeite ganz viel. Also das sind auch vielleicht nochmal Symptome, wo man ein bisschen hellhörig werden kann. Selbstwertgefühl verringert sich, ja. Wir sind ja ein Stück weit ausgeliefert in so einem Fall oder es ist ja eine Erfahrung, die wir machen, die wir überhaupt nicht kennen, die wir nicht einordnen können, unser Körper nicht kennt und in diesem Schockzustand auch, also absolute Hilflosigkeit einfach erfahren. Was lernen wir, wenn wir, also was lernen wir daraus? Wir können ja den Tod nicht aufhalten oder den Partner, der sich trennen will, den können wir nicht aufhalten. Wir können da ein paar lustige Dinge machen, um unseren Partner vielleicht zurückzugewinnen oder den physisch einsperren, aber das ist ja nicht, das ist ja auch kein schöner Zustand. Und in jeder Verlusterfahrung lernen wir eigentlich diese Ohnmacht kennen und speichern uns die auch im gewissen Maße ab, ja. Und Selbstwertgefühl ist oftmals oder ein verringertes Selbstwertgefühl ein Teil meiner Begleitung, das auch wieder ein Stück zu aufleben zu lassen, zu stärken und einfach auch wieder andere Erfahrungen zuzulassen. Ich weiß auch, dass man sich sehr, sehr verschließt danach und sagt, nee, ich brauche jetzt erstmal gar nichts vom Leben. Das ist sowieso hier gegen mich. Also geht mal alle weg und sich somit natürlich auch gute oder positive Erfahrungen, also sich da total abschirmt. Ne? Warum ist das wichtig für uns als Coaches, als Berater? ja, das zu erkennen, wenn wir kleinere Äußerungen oder größere Äußerungen, wenn wir das überhören, ignorieren, was passiert dann mit dem Klienten? Also das haben wir gestern in unserer Suizidrunde sozusagen auch schön beleuchtet, dass der Klient sich absolut gar nicht gut angenommen fühlt, nicht ernst genommen fühlt und sich zunehmend mehr verschließt. Und das kann ja zu den genannten Symptom führen oder zu einer psychischen Erkrankung. Es kann zum sozialen Rückzug führen. Es kann aber auch in diesem Coaching-Prozess, den ihr ja nur mit den Klienten haben, absolut dazu führen, dass es gar nicht mehr vorangeht, ja. Weil er denkt sich, naja, das hat sie überhört. Was überhört sie denn sonst noch alles, was ich gesagt habe? Und damit ist dieser ganze Prozess gefährdet, ja. Oder die Menschen sagen dann, naja, keine Ahnung. Da hat sie mich nicht gesehen. Also ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Da gehe ich vielleicht nicht hin oder ich suche mir jemand anderes. Kann dazu führen, dass der Prozess unterbrochen wird und dass er auch dann ein Klient geht, weil er sich einfach nicht da gesehen und ernst genommen fühlt. Und das ist natürlich, ja, lässt sich einfach vermeiden. So. Da sind wir nämlich hier beim letzten Block angelangt. Das war eine sehr schöne Überleitung. Danke. wie verhalte ich mich denn angemessen? Und ihr habt schon ganz, ganz viel gesagt und es ist auch gerade gefallen, den Raum halten können. Und dann kann man jetzt sagen, ja, okay, was für ein Raum und was soll ich halten? Aber so in der Coaching-Sprache kann man da schon was mit anfangen. Ja, ein Raum, wo Emotionen erlaubt sind, wo die Erlaubnis besteht, diese Emotionen zu zeigen, wo wir einfach da sind. Weiß ich nicht, mache manchmal auch echt so die Hände, also ihr seht das jetzt nicht, ich mache so die Hände auf, dass ich das wirklich so auch mal volle Kanne spüre, was da für eine Ladung bei rauskommt. Und es ist manchmal heftig, weil es über Jahre nicht erlaubt war, irgendwas zu sagen in diese Richtung. Und manchmal sitze ich da auch und denke so, wow, das war ja aber ganz schön viel und ich muss gerade viel halten. Das ist heilsam, dass das mal rauskommen darf, ja, und dass das auch jemand mitträgt, ne? Dass jemand mit in diesem Raum ist und da ist und frei von Bewertung, also frei von Bewertung, ja, einfach mal geschehen lassen. Naja, und natürlich nicht sagen, ach na, jetzt ist das schon wieder gut, ne? Und jetzt ist das aber auch schon so lange her und denjenigen stoppen oder sagen, also ja, jetzt fahr mal wieder runter, ne? Also es gibt ja auch dieses Downtalking. Einfach mal geschehen lassen. Natürlich ist es wichtig, da als Coach eine Meinung zu haben und eine gewisse Stabilität, dass du als Coach, ich meine, das gilt für alle Bereiche, dass wir mental gesund sind, dass wir stabil sind, ja, dass wir das auch halten können, so einen Raum, und dass wir auch, wir hören alle schwierige oder schlimme Geschichten, eine Fähigkeit entwickeln, dass wir uns da abgrenzen, dass uns das nicht abends über die Bettdecke läuft und denken, oh Gott, wie geht's denn Klientin 1 und 2, was macht der denn heute Abend und steht der auf der Brücke? Dann machen wir uns ja, also da müssen wir schon gut stabil sein und bei uns sein und auch eine gewisse Haltung zu den Themen haben, dass wir das gut, dass wir uns da gut abgrenzen können und dass wir uns da gut für uns sorgen können. Genau, Trauernde brauchen einen Ansprechpartner, den sie vertrauen können, an den sie sich anlehnen können, den sie auch als nicht Vorbild, aber als stabil empfinden, weil sonst kommt keiner. Also das ist eigentlich eine Auszeichnung, dass wenn jemand mit Trauer oder mit einem bewegenden Thema zu euch gekommen ist und das offenbart hat, dass er auch das Gefühl hat, ihr seid auch vertrauenswürdig und da kann ich mich auch anlehnen und derjenige kann das auch tragen. Also es ist eigentlich eine Auszeichnung, dass Menschen zu euch kommen und euch diese Geschichten erzählen. Und wichtig ist, die eigene Geschichte zu kennen. Ich sag immer, nur weil man das mal erlebt hat und sagt, naja, ich habe jetzt ein Wochenendseminar gemacht und ich bin jetzt Trauerbegleiter, ist man noch kein guter Trauerbegleiter. Ich muss auch wirklich mal durchgegangen sein und wirklich alle Facetten erlebt haben. Und es ist halt auch über Traurigkeit hinaus. Also es geht nicht nur um Traurigkeit und um Weinen, sondern es geht ganz viel um Wut und Ängste. Und es ist einfach so facettenreich, die Trauer, was auch oft nicht gesehen wird. Also es wird immer nur gesehen, ja, du weinst, ja, du bist traurig, ja, klar, du vermisst den, das ist allen klar. Aber was noch dahinter steckt, ne, oder dass einfach auch eine unbändige Wut kommen kann, und ich habe auch auf Bäume eingeschlagen in meiner Ausbildung. Also ich bin da sehr wütend geworden, wütend auf, dass er so früh gegangen ist und dass ich jetzt keinen Vater mehr habe und dass er mich nicht zum Altar führen wird. Ne? Also so existenzielle Dinge und Ängste kommen dann einfach hoch. Und ja, es ist wichtig, sich zu kennen, seine Geschichte zu kennen, seine Haltung dazu zu kennen, aber natürlich auch gewisse Handlungsoption, also was mache ich denn mit so jemandem, ne? Und das ist vielleicht auch eine Übungssache oder ist, ich meine, als Coaches lernen wir ja da Tools, wie man dann diesen Raum hält und wie wir uns einschwingen und wie wir da emotional unterstützen. Ja, aber es gibt einfach Ausnahmesituationen und die können auch in, ja, bei Trauer, bei diesen Geschichten können diese Ausnahmesituationen passieren.
Das waren die Inhalte vom Workshop. Die Teilnehmer, die live dabei waren, hatten auch noch die Möglichkeit, sich zu reflektieren, ihre Beratungspraxis, sich selber und konnten sich ganz intensiv austauschen. Und solche und andere wichtige Fragen besprechen wir im Tribe for Coaches. Wenn du da mal nähere Informationen zu haben willst, schau mal hier auf die Internetseite, die verlinke ich dir hier unten in den Shownotes. Und ja, ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und es wäre ganz lieb, wenn du mir mal sagst, welches Wissen du dir noch zu diesem Thema wünschst. Vielleicht schreibst du mir einfach eine Nachricht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.